Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Schönen Montagmittag bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier und auch unseren Gästen, dem Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Bundesliga, Christian Ebenbauer, Kabarettist Alexander Sedivi und Fußballexperte Kurt Gager. Alex, du hast ein Shirt an von Wembley, habe ich gesehen.
Ja, man dachte, ich muss ein bisschen unauffällig betonen, dass ich schon 10 Jahre vor dem Teamchef in Wembley Stadion war, wenn er gesagt hat, er war heuer zum ersten Mal im Wembley Stadion.
Du warst schon lang.
Ja, das Finale habe ich die Ehre gehabt, mir anschauen zu dürfen, Barcelona gegen Man U. 3-1 für Barca übrigens.
Ne? Ah ja, wollte gerade fragen, wie ist das ausgegangen? Kann sich kein Mensch mehr dran
erinnern. Ein noch nicht tätowierter Messi ohne Bart.
Ah ja.
Hat damals noch alle schwindelig gespielt.
Ich hätte jetzt fast gesagt, nur klein, aber gut, klein ist er immer noch. Also das sieht nicht. Wir steuern mit großen Schritten auf die Halbfinale der Euro 2020 zu. Italien, Spanien und Dänemark gegen England. Beide Spiele finden ja in London statt. Und Dänemark, die kennen wir ja ganz gut, werden unsere Gegner sein in der Quali, in der WM-Quali und sind jetzt im Halbfinale. Da kann man schon einiges erwarten. Was erwartet ihr so vom Halbfinale? Lol, hätte ich jetzt fast gesagt, Lol. Ich darf ja nicht Lol sagen, oder? Aber wir können das auch gerne. Das ist dein Spitzname, oder?
Das ist richtig.
Ja. Und das stammt aus einer Volksschulzeit, wo es so viele
Jugendjahren noch, wo es zu viele Christians gegeben hat und wir alle uns dämliche Spitznamen gegeben haben. Also die damals für uns komischsten Namen, die uns eingefallen sind, und bei mir ist einfach Bickenblieben der Name.
Aber du hast mir mal gesagt, du hättest das auch schlechter als Lois erwischen können, der Gisela war auch.
Ja, da haben wir geglaubt, das ist ein Burschenname.
Aber ja, so ist. Also Christian, ich werde mich bemühen. Wie findest du dieses Halbfinale?
Ja, war das zu erwarten? Na, zu erwarten, ich hab zwei von den Tipps richtig getippt bei unserem internen Tippspiel, also nicht allzu viel mit 50%. Aber ich bin neugierig, Dänemark hatten, glaube ich, nicht viele auf der Rechnung, aber ich glaube, das sind jetzt auch die emotionalen Sieger für alle.
Die Sieger der Herzen.
Die, wo man sagt, auch Underdog und wo man sich natürlich freuen wird, obwohl England noch nie Europameister, noch nie in einem Finale und zu Hause spielend, also auf das freue ich mich fast mehr. Das andere Spiel ist ein Klassiker und ja. Dann schauen wir, was rauskommt.
Mhm. Aber hätte man das erwartet? Also es ist jetzt der Weltmeister zu Hause, der Europameister zu Hause, Deutschland, Belgien, Holland, Kroatien, die sind alle raus. Hätte man das so erwartet? Gut.
Naja, bei einem Halbfinale, das ist ja quasi der vorletzte Schritt bei einem Turnier, ist logisch, dass die eine oder andere Grand Nation auch draußen ist. Ne? Und die ist ja eben auch draußen. Aber das jetzt auf der einen Seite mit Spanien gegen Italien, einer der traditionsreichsten Duelle vor der Brust steht bei dieser Euro, das ist natürlich schon bemerkenswert und auch dadurch sehr interessant, keine Frage. Und das andere Spiel natürlich, England gegen Dänemark, da glaube ich werden, so wie der Christian schon gesagt hat, die Emotionen wahrscheinlich auf der Seite der Dänen sein. Wobei man auch natürlich bedenken muss, bei dem ganzen Turnierablauf muss man schon auch dazu sagen, dass die Engländer meiner Meinung nach schon einen gewissen Vorteil hatten, weil, wenn man sieht, die hatten quasi ein Auswärtsspiel und der Rest alles vor Ort in London. Und das könnte dann im Ende des Tages schon den Ausschlag geben für die Engländer, dass sie nicht nur das Halbfinale gewinnen, sondern auch sehr, sehr lästiger Gegner sein könnten gegenüber den Sieger Spanien gegen Italien.
Was glaubst du, was passiert noch alles im Wembley-Stadion?
Naja, also ich muss sagen, ich habe mit Frankreich gerechnet, überhaupt als Europameister. Also insofern bin ich da schon mal draußen.
Tippst du auch? Hast du auch ein?
Ich habe schon tippt, so für mich. Und ich habe mit meinem Sohn, der wird jetzt 6, der Antonio, im Sommer. Und mit dem habe ich so ein spezielles, weil der hat irgendwie mich einmal schon so gefragt, irgendwie, wie ist denn das, wenn man da so in ein Wettbüro geht und so, wenn man doch, da muss ich ein bisschen ausweichen in dem Alter. Und habe mit ihm so, da gibt es so Fußball, Zuckern quasi und wir wetten immer miteinander in Kleinformat genau mit diesem, mit dieser Liste, genau, und wer richtig tippt, kriegt einen Abs und wer nicht, kriegt keins sozusagen. Oh. Aber er hat eine eigene Liste gemacht, wenn unentschieden tippt wird, kriegt der verliert, mehr Naps als sonst. Also ich kenne ihn nicht aus, aber er kennt sie aus.
Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall so aus, dass er mehr Naps kriegt.
Ja, irgendwie im Endeffekt, weißt du, der Papa sagt dann, ja, nimmst du, weil ich kenne ihn nicht aus. Nein, aber mit Dänemark habe ich lustigerweise sogar irgendwie spekuliert, dass die weit kommen. Ne?
Weil wir die gesehen haben gegen Österreich, genau, und unser, die haben uns weggeschossen, 4-0, die müssen wahnsinnig gut sein.
Toni Polster wird sagen, ja, wer gegen uns 4-0 gewinnt, die Engländer nur 1-0. Ah, ja, da sind die Dänen Favorit, keine Frage.
Ich glaube, der Toni Polster war auch mit dir damals in Wembley.
Ja, stimmt. Ja. Das war lustig. Weil da haben wir uns am Flughafen um 6 Uhr in der Früh oder was, haben wir dort gesessen und alle sitzen so schlaftrunken und auf einmal hört man, das ist ein Kasperl. Ein schöner Bube, was hast denn du für ein schönes Hemd an? Ich habe nämlich von seiner legendären Tore-Kollektion ein Hemd auch anzogen. Da haben wir genau gleich gekleidet, das hat ihm gefallen.
Na schau, so sammelt man Punkte. Wir haben in diesem Halbfinale zwei Gruppensieger mit Italien und England, einen Zweitplatzierten und einen Drittplatzierten, nämlich die Dänen waren nur Dritter, aber so wie du schon gesagt hast, da war ja dieses Drama um Christian Eriksen und da haben sie die ersten beiden Spiele verloren und sind eben nur Dritter geworden. Vielleicht wäre das auch anders gelaufen, oder? Wenn das nicht passiert wäre, also gegen die Finnen. Glaub, wären sie so, besser einzuordnen.
So wie der Alex gesagt hat, ich habe ihm zu wenig dann gedacht an das Spiel im März. Mhm. Also die sind einfach extrem stark. Und das hat sie vielleicht animiert, aber ich würde nicht zu sehr auf diesen einen Moment fixiert sein. Sie haben es einfach geschafft und kämpfen sich durch. Ich finde das echt großartig.
Und Sie wissen schon, wie das ist, weil Sie waren schon einmal Europameister im Gegensatz zu den Engländern. Nie gab es so viele Tore wie bei der Euro 2020. 136 Treffer, was einen Schnitt von 2,83 pro Spiel ergibt. Bisher war der Durchschnitt 2,74 und im Vergleich mit der Euro 2016 ist es noch eklatanter. Da waren es 2,11 pro Spiel. Es kann ja nur nicht nur daran liegen, dass Italien nicht mehr Catenaccio spielt, oder?
Nein, definitiv nicht. Ne? Nur man sieht ja dem Abgang jetzt des Fußballs von diesen sogenannten Ballstaffetten.
Die Null muss stehen.
Und die Null muss stehen und auch die Ballzirkulation in den eigenen Mannschaften, sondern fast durchwegs alle Mannschaften nach Balleroberung die erste Möglichkeit, was besteht, sofort in die Tiefe zu spielen, sofort das gegnerische Tor anzugreifen und nicht lange zu zögern. Da sind vielleicht die Spanier noch ein bisschen so der Tradition verhaftet, aber grundsätzlich ist es Hochgeschwindigkeitsfußball definitiv. Und dann mag vielleicht auch eine Rolle spielen, dass natürlich viele Spieler und da wird es natürlich auch Abwehrspieler betreffen, über eine irrsinnig lange Zeit, natürlich auch mit dieser schwierigen Zeit hinter sich, schon vielleicht das eine oder andere müde sind im Kopf und vielleicht nicht so schnell denken, wie sie normal müssten oder könnten, und das ermöglicht auch den Stürmern die eine oder andere Chance und dadurch auch das eine oder andere Tor mehr.
Und für uns ist es natürlich besser, oder? Interessanter zum Anschauen, ja, wenn
zum
mehr
Zuschauen
mehr
ist es immer besser, keine Frage.
Wie ist das in der Bundesliga? Kennst du da den Torschnitt pro Spiel?
Ja, wir waren ja vorletztes Jahr, haben wir in Europa den höchsten Torschnitt gehabt. Da waren wir, glaube ich, knapp bei 3,11 oder so, wenn ich es im Kopf richtig habe. Und wir sind jetzt aber auch knapp unter 3, glaube ich, gewesen. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, aber wir sind immer sehr weit vorne. Das ist auch ein guter Wert, den wir immer nach außen tragen.
Seit du Vorstand bist, geht es rund in der Liga. Ich glaube, das ist aber schon 2006. Zuerst die Ligareform, dann Corona. Hast du den Job am Anfang so vorgestellt oder mit welchen Erwartungen bist du vor 15 Jahren in diesen Job gegangen?
Ja, am Anfang bin ich ja, wie ich gewechselt bin, bin ja normal über eine Initiativbewerbung zur Liga gekommen und habe jetzt erst die Rechtsabteilung dort geleitet und bin dann erst 2008 eigentlich direkt mit der Euro in den Vorstand berufen worden. Man kann sich's, glaube ich, von außen nicht vorstellen, dass man erstens einmal, was ist Bundesliga, wie viele Menschen schon, das, ja, das ist ein Bewerb, aber dass das eine normale Firma ist, wie jede andere, wo man arbeiten muss und wo halt sehr viele Themen aufeinandertreffen, das ist dem wenigsten bewusst und das natürlich dadurch, dass alles in der Öffentlichkeit ist, sprich, wenn du mal in die falsche Richtung schaust, dann schreibt einer drüber, warum schaust du nicht in die richtige. Und das macht die Geschwindigkeit aus und das ist, glaube ich, gerade für Juristen das Problem, die sich normalerweise schon ein bisschen Zeit nehmen und sagen, ich muss mich vorbereiten, dass man sehr geschwind agieren muss und das hat mich teilweise schon überrannt.
Ich glaube, du hast auch Jus studiert, oder?
Bin auch Jurist eigentlich, ja.
Ja, schau. Wir sitzen nur mit Akademikern am Tisch.
Aber heute kann uns nichts passieren.
Oder ganz
umgekehrt. Rechtlich abgesichert.
Was hat sich denn in der Bundesliga verändert durch Corona? Sind da die Vereine, glaubst du, enger zusammengerückt, weil sie gesehen haben, okay, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir müssen uns da untereinander absprechen? Also jetzt ganz am Anfang, als gesagt wurde, okay, stopp, es wird nicht mehr Fußball gespielt.
Das war der erste wirklich positive Moment an der ganzen Pandemie für mich beruflich, dass wirklich alle Vereine zusammengearbeitet haben, und das habe ich selten erlebt in den über 15 Jahren, und gesagt haben, wir müssen, wenn es dann gespielt oder wie es klar war, dass wir wieder spielen können, wir müssen gemeinsam nach vorne schauen, und dass wir es geschafft haben, auch diese Vorreiterrolle einzunehmen und für Sport und Kultur einfach bei uns wird gespielt. Das war sehr positiv, da gebe ich dir völlig recht. Natürlich im Normalfall, und das ist so, Fußball, es braucht immer zwei zum Spielen, das sind Gegner. Mir ist das Wichtigste, dass ich immer sage, schaut, dass am Platz die Gegner seid, weil quasi im normalen Arbeitsleben oder im Leben dahinter, wenn man gemeinsam, egal welchen Beschluss man auch immer fasst, ob es jetzt die Rasenlänge ist oder ob es jetzt weitreichende Diskussionen wie 50+1 sind, dass man sich gegenseitig braucht und hoffentlich auch so miteinander umgeht, und da könnten wir uns noch verbessern.
Okay, also da haben wir ja dann gesehen, der LASK, oder, hat dann dieses Trainingsabkommen ja gebrochen.
War aber auch dann eine Einigkeit bis auf einen halt.
Bis auf einen halt, ja, fand ich auch so. Also das hat sie die anderen halt dann noch mehr zusammengeschweißt. Mhm. Jetzt dürfen wieder Zuschauer in die Stadien, auch in Wembley, haben wir ja jetzt über 60.000, sind erlaubt, und am 23. Juli startet schon die Bundesliga. Weißt du schon, mit welcher Auslastung das sein wird?
Ja, nach derzeitigem Stand mit Vollauslastung. Also darauf freuen wir uns sehr, dass wieder
3G
Zuschauer...
3G natürlich.
Genau, 3G ist klar. Dass die Zuschauer wieder kommen dürfen. Ich möchte nur erinnern, wir hatten letztes Jahr natürlich auch die Thematik, dass wir mit Stand 1. Juli 10.000 wieder in alle Stadien lassen konnten. Das hat dann genau für eine Runde funktioniert. Mhm. Aber da haben wir auch erst dann im September gestartet. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt auch dabei bleiben können und dass alles sich noch... dass man vielleicht ab und zu ein bisschen langsamer und vorsichtiger ist und dass wir nicht dann plötzlich wieder im September runterfahren müssen. Das ist mein größter Wunsch derzeit. Auch wenn wir jetzt die Erfahrung hätten, wie es sein würde, aber für die Clubs und ich glaube für alle, für die gesamte Gesellschaft oder für jeden Menschen wäre das natürlich nicht sehr angenehm.
Wie ist das, glaubt ihr, in Österreich? Nimmt man da so ein bisschen Schwung und Euphorie von der Euro mit? Wir waren ja doch erfolgreich. Schauen die Leute jetzt wieder mehr Bundesliga oder freuen sich die einfach, dass sie endlich wieder ins Stadion gehen können?
Ich glaube schon, aber ich bin auch wirklich gespannt, weil bei der Kultur Kabarett ist eigentlich dasselbe. Sehr, sehr viel Feedback, ehrlich gemeint, ist, wann geht's wieder los, wann ist was, wann startet's wieder, wann geht's endlich los, und wenn's dann wirklich losgeht, ist natürlich da verständlicherweise doch jeder noch ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, es wird sich noch ein bisschen verzögern. Also es wird nicht gleich irgendwie so sein, jeder rennt hin, jeder geht ins Stadion, es wird so ein bisschen schrittweise gehen, aber ich glaube, allein für den Kopf ist es wichtig, die Perspektive zu haben.
Die Begeisterung da mitzunehmen, glaubst du auch? Gehst du gerne ins Stadion grundsätzlich?
Ja, natürlich. Nicht? Ja. Es wird so ein Verzögerungseffekt wieder eintreten, aber ich glaube, vor allem wichtig ist, dass die Kontinuität gegeben ist, dass wir nicht dann nach 3 oder 4 Wochen, wenn wir im September sind, wieder müssen unterbrechen. Aber ich glaube, wenn man dann die Kontinuität hat und die Zuschauer sehen wieder, hoppala, es ist da wirklich eine Festigkeit dahinter, dann glaube ich, werden sich die Stadien auch wieder füllen, definitiv. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel jetzt, der Verein, dem meine Sympathie gehören, die werden relativ schnell ihr Stadion voll haben. Mhm. Weil die Fans da, die werden sicher nicht lange warten, bis das Allianz-Stadion voll ist. Das wird wahrscheinlich, da kann ich mir vorstellen, sogar beim ersten Spiel schon so weit sein.
Wir haben Herrn Davi.
Wo ich ein Fan bin, das wird sich nicht so schnell fühlen.
Aber es wird auch kommen. Ja, es wird auch kommen.
Ja, wenn wir schon über Wien reden, bei der Euro haben wir gesehen, dass die lokalen Regierungen die waren, die bestimmt haben, wie viele Leute ins Stadion dürfen. Wien geht jetzt ein bisschen einen eigenen Weg. Kann das Ausschlag haben auf die Stadionbestimmungen?
Ja, sicher. Wir sind, klarerweise. Es ist örtlich gebunden. Das war letztes Jahr auch ein Riesenthema, wenn du dann im Herbst sitzt und sagst, es gehen plötzlich die Zahlen wieder runter, also die erlaubten Zahlen. Und in einem Stadion, beispielsweise Altach war damals, ist als erster gestoppt worden. Wir haben gesagt, was machen wir mit den anderen Clubs, wo noch Zuschauer sein dürfen? Weil dann kommt ja schnell wieder das Gerechtigkeitsthema. Es kann nicht sein, dass die einen mit Zuschauern spielen und die anderen ohne. Da gibt es dann keine Lösung. Deswegen haben wir auch offen lassen, also die Stadien, wo Zuschauer erlaubt waren, und halt umgekehrt. Und jetzt ist genau dasselbe Thema. Wir haben gerade letzte Woche auch wieder Sitzung gehabt, wo es darum gegangen ist, dann die Frage gekommen ist, verkauft ihr alle jetzt voll Abos oder geht es ja nach Schachbrettmuster, dass man nicht dann plötzlich im Herbst vielleicht wieder die Probleme hat, wen lasst man rein und wen nicht. Und jetzt geht man eher mal voll rein, aber die Frage ist dann, wenn es wieder zurückgeht, dann hast du erst wieder die Probleme.
Logistische Super-GAU ist genau. Das eigentlich, ja. Also was denkt ihr, was wird nach Corona beibehalten werden? Also diese häufigen Wechsel, glaube ich, das hat sich relativ etabliert, oder? Also das ist gut aufgenommen worden. Wird auch so bleiben vielleicht, ja.
Wir haben jetzt einmal die Verlängerung bekommen von der FIFA für die nächste Saison. Ich gehe davon aus, dass die Trainer das auf jeden Fall wünschen werden und aus fußballerischer Sicht auch wünschenswert ist. Es ist natürlich für den Finanzvorstand ein bisschen ein anderes Thema.
Aber Kader, ja. Hat das das Spiel belebt, was denkt ihr?
Naja, frischt auf alle Fälle, nicht? Weil man sieht es ja jetzt bei der Euro. Nehmen wir nur als Beispiel das Spiel Italien gegen Österreich her. Wie zuerst haben leider die Italiener begonnen mit ihren Wechseln. Das hat das Spiel sofort in eine andere Richtung gedreht. Und von ungefähr war das dann beide Ersatzspieler, das 2-0 gemacht haben, wenn man das jetzt an dem Beispiel festmacht. Und auch wie die Österreicher dann begonnen haben zu wechseln, muss ich sagen, hat seine Frische hineingekommen. Da hatten dann die Italiener vehement zu kämpfen, um den Widerstandsstand zu halten. Und wir hatten ja dann nicht nur das Tor von Kalajdzic, sondern auch andere Chancen. Also da sieht man schon, diese Wechsel bringen auf alle Fälle was und auch sportlich und vor allem auch aufgrund der großen Anzahl der Spiele, man muss ja da alle Vereine im Blickfeld haben, tut es auch, glaube ich, den Spielern gut, dass der eine oder andere mal sich zumindest ein bisschen zurücklehnen kann und seinen geschundenen Körper ein bisschen Ruhe gönnen kann.
Und für die Trainer ist es wahrscheinlich auch angenehmer, oder? Die können ja, mehr reagieren, man schon, kann da mehr taktieren.
Mir kommt auch vor, der Franco Foda ist dadurch ein bisschen mehr draufgekommen, dass man wechseln kann.
Also, es
ach so, ist
ja.
Früher der Wechsel als sonst. Sonst war immer das, wo man sich als Fan so denkt irgendwie. Ja.
Jetzt war
halt schon ganz gut jetzt vielleicht. Gut, aber ja,
ist vor Ort. Als Trainer sieht man das, glaube ich, immer dann. Ja, genau, sieht man immer anders. Ja, Fußballtrainer, ne?
Blöd ist immer,
zwei Stunden später weiß jeder besser.
In der 91. Minute noch vier draußen stehen, die noch eingewechselt werden. Ich habe nämlich das nicht ganz kapiert. Es gibt ja so feste Zeitpunkte, ja. Oder? Aber irgendwie kommt man vor, es wird trotzdem irgendwie dauernd wird irgendwer eingewechselt. Also ich habe das noch nicht ganz so durchschaut mit den Timeslots.
Die Timeslots bleiben drei, ne? Und du darfst aber genau. Fünf tauschen und es ist, wenn Verlängerung ist, darfst du dann noch einen tauschen.
Aber die Verlängerung macht es, glaube ich, dass man es. Das
ja, genau, die Verlängerung. Denkt man jetzt, ist der Wechsel, ja, jetzt heute schon wieder
mit auf. Genau. Okay. Da könnte es sechs tauschen.
Genau, da kommt eben der zusätzliche noch dazu und deswegen glauben alle, da kann man immer auch was machen.
Wie bei Handball.
Eine raus. Hier gibt es ja so viele Experten.
Vielleicht werden wir auch ausgetauscht. Alex, nicht nur die Fußballszene ist hart getroffen worden von Corona, die Kabarettszene natürlich ebenso. Wie viele Shows hast du denn absagen müssen?
Naja, ich habe zum Beispiel jetzt schon 2 Jahre lang absagen müssen mit Domfahrer Faber, hätte ich am Ostersonntag eine Kabarettveranstaltung gehabt.
Beide also 2020
und 2021.
Vom
Stephansdom in Domfahrer hätten wir im Casanova in Wien gehabt, meine Show, die später Alexander Show. Und ja, jetzt hoffe ich auf 2022, dass das geht und ja, ab Herbst die Hoffnung wie bei der Bundesliga eigentlich, dass nicht wieder was zurückgefahren werden muss, sondern dass sich eben so stetig jetzt alles wieder steigert und die Leute wieder Lust haben, Vertrauen haben, sich sicher fühlen und entspannen können beim Fußball und beim Kabarett.
Ne? Das ist ja immer die Gefahr, ne? Was verkauft man, dann wen schmeißt man raus? Wen lasst dann nicht rein? Also das ist schwierig. Später Alexander Show, da gibt es viele Parodien auch. Was zum Beispiel Arnold Schwarzenegger?
Ja, das Konzi sei, dass der Arnold Fücken, das war gerade in Wien, und das grüßt mich ein bisschen und wollte reden mit Kurz, aber das hat ihm zu lang gedauert.
Wahnsinn, oder? Aber wie hast du diese Corona-Zeit überstanden? Wurdest du unterstützt? Hast du Härtefallfonds
bekommen? Härtefallfonds habe ich bekommen. Dann muss ich auch sagen, dass man da ein bisschen zu viel geschimpft wird in Österreich. Irgendwie, das ist zu wenig und das kommt spät und so. Ich finde, wenn man sich das ganze Volumen in ein Land anschaut, ich meine, wir können ja nicht krauchen gehen. Nicht? Also es muss ja irgendwie irgendwo das Geld auch da sein. Und darum finde ich, habe ich da nicht so ein undankbares Gefühl gehabt, dass man überhaupt was kriegt.
Ja, für Freiberufler ist das natürlich anders, natürlich, weil wir nicht gewohnt sind, dass wir was kriegen.
Habe ich auch eine Familie und das deckt ja nicht das und kommt nicht das raus, was du hast, wenn du ausverkaufte Vorstellungen hast oder so. Aber ja, das geht halt nicht und man muss sich ein bisschen nach der Decke strecken. Und ich bin ein bisschen einen anderen Weg gegangen, eigentlich durch meinen Sohn, durch den Antonio, weil der hat sich seine Figur erfunden in Opa Franz. Und ich habe immer so, wir haben keinen Opa Franz. Und der hat immer so ganz realistisch von ihm erzählt. Und dann hat er irgendwie gesagt, was passiert denn dem alles und so. Und seitdem haben wir jeden Tag Opa Franz Geschichten plaudert, so 1 bis 2 Stunden. Er hat es halt irgendwie gern, wenn ich so mit ihm rede. Und dann ist die Idee gekommen, eigentlich über seinen Kindergarten, dass ich das für alle Kinder machen könnte. Und so gibt es jetzt eben die Plattform opafranz.at, wo ich eben Geschichten für Kinder erzähle.
Gibt's und das kann man buchen, man kann dich buchen, du erfindest auch extra
genau, für ich mache auch maßgeschneiderte Geschichten für bestimmte Kinder, das funktioniert super, da melden sich die Großeltern oder Eltern und geben mir so bestimmte Eckdaten, was sie in die Geschichte einbaut haben wollen und ich mache ihnen da so eine Viertelstunde bis halbe Stunde Geschichte drauf, ganz maßgeschneidert für das jeweilige Kind und mache selber Geschichten auch, habe einen Podcast, wo es kostenlos was gibt, dann gibt es ein paar Download-Sachen, die ich bereitstelle, teilweise mit meinem Sohn, teilweise allein. Und das war für die Psyche auch gut, irgendwie was aktiv zu tun. Das habe ich von zu Hause aus quasi kleinen Tonstudio gemacht und habe ich nirgends
tun müssen. Hat sich aber super etabliert und
hat sich
ist
etabliert
jetzt ein zusätzliches Standbein.
Und ich habe mir gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann macht es mir mit meinem Sohn Spaß auf jeden Fall.
Hat aber toll funktioniert. Also Opa Franz ist schon, kann man schon fix buchen.
Genau, und jetzt gibt es auch aktuell Geschichten zur Europameisterschaft.
Zur Europameisterschaft quasi, ja. Genau, habe ich schon gesehen. Europameisterschaft der Tiere.
Der Tiere, genau.
Ja. Ja. Sehr gut. Es gibt viele neue Trainer in der Bundesliga. Salzburg, Austria, Hartberg, WRC. Und Admira natürlich.
Admira war ganz sowieso.
Andi Herzog ist Trainer bei Admira. Was sagst du da dazu?
Naja, weiß nicht, wie ist der Bundesliga-Vorstand sich dem an. Es ist natürlich schon so, dass es eine große Herausforderung ist, wenn jetzt das Corona ist. Aber ich muss ehrlich sagen, natürlich, dadurch, dass ich in Israel war, war ich jetzt ein bisschen weg von Österreich, aber ich bin schon in Verbindung geblieben. Also ich habe mit den Buben telefoniert und mit der Frau und so. Darum habe ich schon gewusst, ich glaube, wir haben einmal telefoniert, Dienstag war es, glaube ich, am Vormittag und da haben wir geredet. Und da eigentlich habe ich einen ganz guten Überblick und ich glaube schon, dass man mit Wacker Innsbruck, mit Admira, dass man da irgendwie auch erfolgreich sein kann. Ich bin ganz fest überzeugt.
Sehr gut. Andi Herzog. Bei uns sind alle zu Gast bei der Nachspielzeit. Wir haben als Österreicher jetzt nur gegen eine Mannschaft wirklich innerhalb von 90 Minuten verloren, nämlich das war gegen die Niederlande. Und das war sogar für die legendäre Córdoba-Generation so, denn die haben ja in Argentinien damals verloren. 1:5 gab es eine Niederlage gegen die Niederlande, obwohl da sogar Hans Gankel dabei war.
Es ist eine Freche. Entschuldigung, dass ich mich schon wieder einmische. Jetzt solches andere. Ich meine, du kennst mich nicht, wir haben gespielt, nicht? Das ist ein Bolzenverteidiger gewesen. Solche haben wir immer gebraucht. Aber ich rege mich auf. Es ist gegen die Niederlande, gab es keine Niederlage. Keine Niederlage gegen die Niederlande. Das soll es nicht geben. Weil wir haben nicht gespielt.
Ja,
die heißen nicht Niederlande, die heißen Holland bei mir. Es kann nicht alles anders heißen. Das gibt es nicht. Box to Box. Was ist das der Strafraum? Was ist Box to Box? Haben sie denn die Pappen oder was soll da passieren?
Aber Johann Kain, in Annalen steht, dass...
Bitte nicht ordinär werden. Nicht ordinär werden, wo es die Annalen gehen und es nichts anderes wollen wir außen vor lassen. Ja, bitte, eines ist natürlich ganz klar. Nicht? Es heißt auch nicht der fliegende Niederländer, sondern der fliegende Holländer. Also das hat Tradition, frage ich Frankie Schinkels, wenn er einen Öfer geschunden hat, war er auch nicht der fliegende Niederländer. Nicht? War er der fliegende Holländer. Aber eines muss ich sagen, die Oper, ich bin auch Opernlehrer, ich meine, was soll ich reden? Ich singe selber super. Nicht? Aber ich meine, das ist natürlich, die Oper ist was ganz was Spezielles von dem Wagner. Hut ab, er war bei euch zu Gast, der Bozenkicker, aber dass der Wagner so Oper schreibt, hätte ich nicht geglaubt.
Gestern war Michi Wagner zu Gast. Heute können Sie auch gewinnen bei uns, nämlich eine Kurier-Fanbox. Dazu beantworten Sie bitte die heutige Quizfrage des Tages, die da lautet, wie viele Elfmeter wurden bei der Euro 2020 bis jetzt gegeben? Waren das A2, B4, C11 oder D15 Ihre Antwort? Melden Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 25. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir machen gleich weiter, gehen wir in eine kurze Werbepause.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Und schon diskutieren wir weiter bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit den heutigen Gästen Christian Ebenbauer und Alexander Sedewi und natürlich Experte Kurt Gager. Nicht nur bei der Euro, auch in der Bundesliga in Österreich wird es demnächst den VAR geben, den Video Assistant Referee. Was erwartet man sich denn davon?
In erster Linie für mich, dass der Schiedsrichter mal gleiche Chancen hat. Der Schiedsrichter ist bis jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen benachteiligt gewesen. Jeder kann schnell aufs Handy schauen oder sonst irgendwo Informationen bekommen und der Schiedsrichter hat halt nur
Bauern. Das ist ja eigentlich schon pervers, oder? Wir schauen uns das ja aus 1000 Perspektiven an.
Genau.
Und der Einzige, dem wir das nicht zeigen, ist der, das entscheidet.
Also deswegen, das ist einmal für mich das Wichtigste, dass der Schiedsrichter und auch vom Standing vom Schiedsrichter, weil die haben schon enorme Aufgaben heutzutage zu vollrichten und dass da ein bisschen Ausgleich stattfindet. Aber ganz oben steht natürlich das Ziel mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness, auch im Sport oder im Fußball. Mit dem großen quasi Ausrufzeichen, aber nicht alles. Es sind eben nur viele Situationen, wo er eingreift. Und ich nehme da immer das Beispiel, was mich persönlich massiv geärgert hat, wie ich damals beim Halbfinale Red Bull im Stadion war, der Schiri den Corner gegeben hat und alle geschrieben haben, Videoschiedsrichter, dann wäre es kein Corner gewesen. Nein, es wäre auch da ein Corner gewesen, weil ein Corner ist bald nicht unter dem Videoschiedsrichter.
Okay, also Elfmeter, so, rote Karte?
Elfmeter, rote Karte, Spiel, also Spielerverwechslung und Tor.
Mhm. Also da hätte ich eine Frage jetzt. Weil natürlich, durch was soll die Fußballwelt gerechter werden? Keine Frage. Und erinnern wir uns noch ein paar Tage zurück. Viertelfinale Schweiz gegen Spanien. Rote Karte des Schweizer Spielers Freuler und ja, nicht im Strafraum, aber zwischen Mittellinie und Strafraum und ich glaube, wenn man sich das Zig mal angeschaut hat, wäre hier, glaube ich, eher vertretbar gewesen, keine rote Karte zu zeigen. Mhm. Ja? Fakt ist aber, die rote Karte ist greift spielentscheidend ein in dieses Spiel, ja, weil dadurch wurde den Schweizer natürlich genommen, die Möglichkeit weiterhin auch Offensivaktionen zu setzen, weil dann waren sie nur mehr hinten eingemauert und konnten das spanische Tor überhaupt nicht mehr belästigen, ja, und haben sich dann eh noch das Optimale rausgeholt, aber es war kein eingreifendes Was und so ein Ausschluss in der Phase ist natürlich spielentscheidend. Das weiß jeder, der im Fußball 1-1 zusammenzählt.
Weißt du, warum da nicht eingegriffen wird?
Nein, es gibt so viele Silent Checks, es wird überall geschaut. Also das muss man sagen, sie beurteilen es nur. Und es gibt doch genügend Situationen, gerade bei der Euro haben wir so viele Situationen schon gehabt, wo gerade bei den Goal-Checks, gleich am zweiten Tag mit dem Lukaku-Tor, mit dem Belgier, wo jeder gesagt hat, das kann nur abseits sein. Der Tommy Stein hat dann gesagt, naja, das war so ein langer Pass und deswegen ist es eine neue Aktion und deswegen ist es kein Abseits. Für jeden normalen Menschen ist das jetzt abseits, Punkt, ja. Weil er ist vorn gestanden und der Videoschiedsrichter hat es trotzdem durchlassen. Also die Emotionalität wird gleich bleiben, da bin ich mir überzeugt.
Also jeder, der gesagt hat, nein, das wird dann, der Fußball lebt von Fehlentscheidungen und das wird nicht mehr so emotional, also das können wir abhaken.
Ich glaube, das hat die Euro jetzt schon gezeigt, wie viele Entscheidungen es gibt, die wir alle, ich meine, für mich das erste war gleich, das Foul an unserem Tormann, aus meiner Sicht ein klares Foul, beim 1-1 von Nordmazedonien.
Und gäbe es keinen VAR, wären wir gegen Italien 1-0 in Führung gegangen, oder? Also die Kniescheibe von Marco
Arnautovic hätte keinen gesehen.
Zum Beispiel auch ein aktuelles Beispiel, es ist auch gut, man muss sich nicht überall eingreifen und sich einmischen, es war nicht. Ja. Zum Beispiel erinnert euch an die Situation Tschechien gegen Dänemark, Situation vor dem 1-0, definitiv kein Corner. Ja, definitiv, sondern Abstoß. Ja. Ja. Aber Der Schiedsrichter entscheidet sich für Corner. Jetzt kann man nicht sagen, im Vorfeld, das ist spielentscheidend. Ja, das ist
Da
darf er vor allem nicht.
Ja,
das ist
genau,
das, was man, das was man, ja, was man, was man begehren muss.
Wo er leider oder fällt hier aus dieser Situation, Anschlusssituation, das 1-0 für die Dänen.
Und ich glaube auch bei dieser roten Karte ist es so, dass wenn das in eine Ermessensfrage ist, ob das jetzt gelb oder rot war, dann bleibt auch immer die Macht beim Schiedsrichter, wenn ich das so richtig interpretiert habe, wie Sie es erklärt haben.
Gelb ist also sowieso nie.
Ja, ja, gelb ist sowieso nie, aber er hat ja knallrot gegeben. Ne?
Also ja, hat sofort rot gegeben. Also genau, rot bekommt ein Spieler, wenn irgendwo zum Beispiel in Niemandsland, dann fällt der Ellbogen raus. Wenn dann der Wahr sieht, dann ist, und das sagt es dem Schiri, ja, ist rot. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wir kennen das jetzt vorläufig nur aus der deutschen Bundesliga, gehe davon aus, in Österreich wird das im neuen Spiel ja auch so sein, dass der Schiedsrichter dann kurzfristig an die Seitenoutlinie geht und sich das dann selber anschaut auf dem Monitor.
Das ist das Äußerste, was er macht.
Ja, das habe ich jetzt bei der EM noch nie gesehen, dass das passiert ist.
Ah, doch, ich habe es gesehen. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Spiel.
Aber bei einer Elfaktion, ich kann mich auch bei irgendeiner Elfaktion
ganz
selten dann rausgegangen.
Die Schiedsrichter zum Monitor.
Ich glaube, beim Schweiz-Match, bei dem
ich glaube, die kriegen auch aufs Ohr gesagt, ob das jetzt ganz sicher ist oder ob sagt,
ja, aber die letzte Entscheidung hat trotzdem der Schiedsrichter.
Ja, ja.
Auf den Wahl überstimmen.
Nein, das ist das Wesentlichste beim Videoschiedsrichter ist natürlich, und da verstehe ich jeden Fan, und das ist uns, glaube ich, allen, wenn ich mich gefreut, dass ich mir zumindest, schätze mal, 30 bis 45 Sekunden herumhupfen habe können beim Italien-Match, aber war halt dann wieder weg. Aber das Wichtigste ist natürlich die Zeitverzögerung. Also du hast ungefähr so um die 40 Sekunden pro Check, die du einfach warten musst, und dass man da die Geduld hat. Und vor allem am Anfang wird es bei uns wahrscheinlich noch länger dauern, weil du kommst dann natürlich runter mit der Zeit, wenn die Teams eingespielt sind, aber du verlierst natürlich Zeit, und das ist halt oft das, was auch ein bisschen stört als Zuseher.
Also da muss man ja sagen, daraus resultieren, also das ist ja für mich der Oberschwachsinn pur. Wenn Spieler eindeutig am Abseits ist, der Linienrichter lässt weiterspielen.
Er lässt weiterspielen,
so, das hat ja noch einen Weg, 30, 40 Meter zum Tor, sprintet ihn, ja, kostet natürlich alles Kraft. In dem Fall unnötige Kraft. Und was ist, wenn hier beginnt, den Tormann zu überspielen und einer von den beiden verletzt sich? Wünscht man denen nicht schwer, aber es kann sogar das rauskommen. Fußball ist ja vieles möglich, wie man weiß. So, ich möchte, wer trägt da die Verantwortung? Der einzige Leidtragende ist der verletzte Spieler, nur wenn man diesen Schwachsinn bei eindeutigen Abseits. Ja, bei den 3 Meter kann der Schiedsrichter der Linie nicht sofort rauf, weil es Abseits. Die, wo der Linienrichter sich nicht sicher ist, okay, lass ich weiterspielen, schauen wir uns das nachher an. Ja? Aber 3 Meter Abseits, das traue ich jeden Linienrichter auf die mit dieser Qualität wirklich zu, dass er das entscheidet in der Sekunde. Da brauche ich keine Kamera.
Ja. Ich bekomme immer die Begründung, also weil natürlich, da bin ich kein Schiedsrichter und man fragt natürlich nach. Als erstes, vergiss nicht das, was wir als eindeutiges Abseits, vor allem als Fernseher- oder Handykonsument sehen, ist aufgrund der Kamerawinkel oft gar nicht so klar. Da haben wir zum Beispiel dieses Match gehabt bei der Austria im Frühjahr, wo die Austria dann aus einem aus unserer Sicht klaren Abseits, da, wenn du die Fernsehbilder gesehen hast, dann nachher mit den Schiedsrichtern gesprochen und auch von den Möglichkeiten her gesagt, maximal ein halber Meter war faktisch, also so, dass es schwer sichtbar war. Muss man, ist im Stadion leichter, wenn du auf derselben Höhe bist, aber das ist auch immer dieses Problem mit den kalibrierten Linien aus meiner Sicht, weil eine kalibrierte Linie, jeder Mathematiker sagt, ja, da müsstest du ja genau im richtigen Winkel sein, damit es genau passt. Aber die Kamera, ich meine, bei der Europameisterschaft haben sie noch 25 Kameras, die herumstehen, wo du die Linie schön kalibrieren kannst. Bei uns ist im Schnitt 7-8 Kameras, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und es kommt halt oft mittlerweile, wie man gesehen hat, bei den Zechen oder bei Manotovic auf ein paar Zentimeter an, ob das dann passt mathematisch oder nicht von den Winkeln. Es wird uns, für uns ist es dann quasi schöner, weil wir glauben, ja, okay, es passt, ob es wirklich genau stimmt.
Also ob die Linie dann wirklich normal zur Seitenoutlinie ist, ja.
Gut, diese andere Linie hat der Gegner auch auf seiner Seite.
Nicht? Also, Das ist ja bei beiden Seiten.
Aber mir geht's ja nur, ich meine, so wie Arnautovic, wie du richtig erwähnst, okay, da kann man den Wahr sicherlich befragen. Aber bei 2-3 Meter abseits, das siehst du am in freien Auge.
Du bei mir offene Türen ein. Ich versuche
nur
die Schwierigkeit der Schiedsrichter oder wie der Blickwinkel teilweise ist, was ich halt oft höre.
Alex, gute Sache grundsätzlich?
Ja, prinzipiell gut. Also nicht nur der Jurist in mir, aber wenn es gerecht zugeht, ist das natürlich fein, weil irgendwann im Laufe der Zeit hat man dann die Sachen gegen sich auch. Also ich meine, ist zwar dieses, es gleicht sich über Saison aus, ist zwar ein Spruch, der nicht immer stimmt.
Das wäre schön.
Wissen, dass so das nicht ist. Aber es ist halt, von der Emotion ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man müsste eigentlich beim Torjubel dann traut man sich erst ein paar Minuten später wieder den Mund zu machen oder wirklich einen Schrei rauszumachen. Aber es ist auch noch, ja, ich glaube, man wird sich dran gewöhnen. Also mir erinnert es ein bisschen an das, wie ich vor vielen Jahren mit einem geredet habe, einem Bekannten aus Irland, der gesagt hat, bei ihnen wären die Pubs jetzt zugesperrt, Rauchverbot überall in allen Lokalen sozusagen, zu einer bestimmten Zeit ist aus, man geht außer rauchen, die Pubs schließen überhaupt früher als bei uns Lokale und alle haben sich aufgeregt, eine Woche und dann haben es alle akzeptiert, gehen wir halt raus, rauchen und irgendwie,
ich glaube, es ist... trotzdem rappelvoll.
Ja, genau. Und ich glaube, man gewöhnt sich an alles. In Österreich dauert es nur immer ein bisschen länger.
Ja, wir haben ja auch da mit dem Rauchverbot, haben wir eher lang Trennwände, Raucherbereiche, keine Raucherbereiche, raus, rein, nicht...
Genau, ja, da gibt es diese typischen österreichischen Lösungen, die dann vor allem für den Kabarettisten lustig sind. Aber ich glaube, das ist ja beim Fußball eher auszuschließen.
Vor allem auch viel Geld gekostet haben, ja,
das stimmt,
den einzelnen Unternehmen.
Das ist mein Hauptthema beim Videoschiedsrichter. Wenn sich vorstellt, was das Ganze kostet für ein Land wie Österreich, und man darf ja nie vergessen, jetzt das England, Deutschland, Spanien oder sonstige Länder, die das Hundertfache von uns, oder was heißt das Hundertfache?
Aber der Aufwand hat
weit, weit mehr, sagen wir, jetzt aus den Zentraleinnahmen. Der Aufwand ist quasi ident. Und deswegen, ich muss eigentlich noch ein paar benachbarte Länder fragen, wie Tschechien oder so, die es schon früh eingeführt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Liga das zahlt, weil ich dort die Zentraleinnahmen kenne, woher es kommt. Aber das ist ja schon ein enormer finanzieller Aufwand, den die Clubs da auf sich nehmen.
Ihr habt einen neuen Partner, Durchblicker, für die Videoschiedsrichter.
Genau, mit Durchblicker eben. Und das ist auch für mich ein Zeichen gewesen bei der Suche jetzt, dass man mit dem Videoschiedsrichter, der Schiedsrichter ist allgemein ein bisschen schwierig besetzt, eben jetzt von dem, und dass der Videoschiedsrichter hoffentlich auch für das Standing und die Arbeit steht. Und da merkt man eben, wenn jetzt Durchblicke sagt, ja, okay, da kommt Gerechtigkeit rein, das ist auf jeden Fall fair, dass das auch vom Standing her für den Schiedsrichter einfach viel besser wird.
Kannst du das in Zahlen sagen? Was sind das an Mehrkosten?
Der Videoschiedsrichter kostet jetzt, also die Initialkosten im Jahr, also für die Einführung, liegen derzeit bei ca. 1,3 Millionen. Das werden wir hoffentlich jetzt bis Ende Juli schaffen, obwohl die Herausforderungen enorm waren aufgrund Corona. Weil du hast nicht die Trainingsspiele durchführen können, du hast die Schulungen nicht einmal durchführen können. Du hast
wie viel Desk gab? Einen Desk gab es auf jeden Fall schon, weiß ich, glaube ich.
Es gab schon mehrere jetzt. Also wir haben gerade letzte Woche sind das Finale, aber wir haben im Herbst schon Tests gehabt, dann bei Frauen und Nachwuchsmannschaften, wo eben gespielt werden konnte. Also ist ja alles nicht so leicht. Die laufenden Kosten sind wir derzeit punktgenau budgetiert vor 3 Jahren, wie wir gestartet sind mit dem Projekt, bei 1,5 Millionen, eben aus Erfahrungen wie in der Schweiz, mit Deutschland, viel im Austausch. Da sind wir jetzt quasi wirklich am Punkt, ganz knapp drunter noch, hoffe ich, dass wir es dann einhalten für die nächsten Jahre, bis natürlich den Clubs weg ist. Also im Schnitt 1,5 Millionen für die Videoschiedsrichter pro Jahr ist das, was es
kostet. Das erste Mal 2,8. Fürs erste Mal 2,8 Millionen, ne?
Genau. Naja, der ÖFB hat ja dankenswerterweise, muss man ehrlich sagen, die Initialkosten
für
das auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem wie viel mehr Gerechtigkeit, das ist ja dann vom, wie viel Checks hast du jetzt und wie viel, aber es ist wichtig.
Wo sitzt der war bei uns in Österreich? In Deutschland ist es ja in Köln.
Ja, bei uns sitzt er in Wien, im 12. Bezirk. Da haben wir jetzt ein Büro eingerichtet, was ich vor 2 Wochen erstmalig besichtigt habe, was wirklich schön ist, und ich hoffe, dass das gut passt.
Ich hoffe, es ist ein Fernseher dort.
einige. Na, ist schon voll ausgestattet mittlerweile.
Die Liga hat auch einen neuen Partner, Admiral.
Ja, wir sind jetzt voll neu ausgestattet. Man kann immer noch nur Danke an Tipico für die letzten Jahre sagen. Und jetzt starten wir mit der neuen Saison mit Admiral, sowohl in der Admiral-Bundesliga als auch in der Admiral-Zweiten Liga. Das ist, glaube ich, das erste Mal ein neuer Schritt, den wir mit dem Partner schon lang im Herbst bzw. Spätsommer besprochen haben. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, dass beide Ligen zusammen von einem Partner betreut werden beziehungsweise gesponsert werden.
Zurück nochmal zum Videoschiedsrichter. Warum zeigt man diese Dinge dann eigentlich nicht auf der Leinwand im Stadion? Weil der Zuschauer sitzt dann oft, dem Stadionzuschauer wird das nicht gezeigt. Der muss, so wie du sagst, der muss dann am Handy schauen oder so. Es kann ja eh jeder am Handy schauen. Also du könntest das ja gleich erst eigentlich.
Ja, das ist ein reines, wenn man so sagen will, ein Sicherheitsthema, ein emotionales Thema, was aber nicht deswegen am Videoschiedsrichter. Du sagst ja grundsätzlich, dass du im Stadion keine strittigen Spielszenen zeigst. Also das kann zu Situationen führen, die eben nicht gewünscht sind. Ein Stadion ist sowieso, eben wir wissen alle nach dem letzten Jahr, Fußball lebt von Fans wie nichts anderes und von der Stimmung und von der Emotionalität. Und wenn man dann aber noch strittige Szenen, die der eine so sieht, der andere so sieht, dann ist das sehr schnell aufgeheizt und deswegen vermeidet man einfach strittige Szenen zu zeigen.
Bei einer Gruppe könnte es deeskalierend wirken. Ne?
Ja, die dann sagen, war abseits. Es war abseits, ja.
Und nehmen ein bisschen die Wut
für. Wenn so gesehen wird, ja.
Ja, aber wenn ich es gar nicht sehe, habe ich ja nicht einmal die Chance. Ich denke mir auch mal, ach Maria, jetzt muss ich mich da wieder irgendwo hin, wo er
Fernseher ist. Nein, aber ich kann sagen, es ist schon geplant. Geplant ist schon, dass man bei Szenen vom Videoschiedsrichter und der Fan im Stadion ist ja der Erste, der abgeholt werden muss.
Eben.
Also wir haben jetzt Leitungen in alle Stadien verlegt, was auch sehr teuer war. Glasfaserleitungen, dass du Verzögerung von maximal 0,3 Millisekunden hast vom Bild her. Und der Regisseur, der Video Operations Room mit dem Regisseur und auch mit dem Stadion interagiert sehr schnell, dass eben auch die normalen Szenen gezeigt werden, wenn es jetzt halt ganz heikle, strittige Szenen sind, dann wird es immer so sein, wie es war. Aber grundsätzlich wird über normale Entscheidungen, wird auch über die Videowall, die wir jetzt Gott sei Dank in allen Stadien haben, die Szene gezeigt werden.
Glaubt ihr nicht auch, dass die Spieler sich noch ein bisschen dran gewöhnen müssen an diesen Videoschiedsrichter? Weil wenn der pfeift und jeder weiß, es wird noch gecheckt, weil es eben Schritt, aber er muss ja mal pfeifen, um das Spiel zu unterbrechen. Und dann rennen alle auf den Schiedsrichter zu und beschweren sich quasi. Und der deutet schon, ja, Wort, weil es wird ja noch gecheckt. Aber die Spieler müssen sich da schon ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, das ist ja ganz schwer, das ist ja logisch. Nicht? Du schießt ein Tor, bist selber der Meinung, du bist nicht im Offside. Ist logisch, dass dann die Emotionen losbrechen in dir und freust dich über dieses Tor, ja. Aber wie uns die Geschichte, die Kurze jetzt schon gezeigt hat, oft auch nur kurzfristig. Und dann ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung umso größer, ja.
Zuerst, bei den anderen dafür die Freude.
Im Erfolg und dann eben quasi, darfst dich über das nicht freuen, was du glaubst, hast erreicht zu haben.
Ja, schon, aber diese Klümpchenbildung dann, wird die dann aufhören und wird jeder irgendwie stehen bleiben und auf die Ball schauen? Oder
vielleicht reserviert das sein. Also, ja. Gehen wir mal langsam auf den Torschützen zu, schauen, was passiert.
Aber man muss ja, Kurtl, du weißt das auch am besten, man weiß ja grundsätzlich schon normalerweise, wo irgendwas, ob was gewesen sein hätte können oder nicht
als Spieler. Meistens, ja, natürlich.
Also
ja.
Deswegen, da mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube, ja, die Schiedsrichter...
Also zum Beispiel eine Fehlentscheidung, ja. Also der pfeift und die Spieler rennen dann sofort zum Schiri und ob das Elfmeter war oder nicht. Oder die Mannschaft, die den Elfmeter, gegen die der Elfmeter gepfiffen wurde, die beschweren sich, weil sie wissen, das war kein Foul. Und dann ist sofort irgendwie so ein Tumult und hört sich das dann auf, weil jeder weiß, okay, es wird eh noch gecheckt und ihr werdet sehen.
Nein, warum? Sie wissen es ja so oder so, die Spieler, nur im Prinzip ist ein Unterschied und man wartet und man... Auch wenn man sich aufregt, dass man schon weiß, es ist halt eher die Frage, wie die einzelne Person agiert. Aber im Normalfall, der David Alaba wird gewusst haben, ui, jetzt wird es einen Elfer geben.
Ja, genau,
wie er immer
ja, sehr gutes also, Beispiel. Ja.
Aber Marco Arnautović wird, glaube ich, nicht gewusst haben, dass er mal Zeit steht.
Das ist eine Kniescheibe.
So das stimmt, in der Situation nicht.
Ich bin ja hart auf der Abseitslinie. Der war schon der Meinung, er ist es nicht. Aber es war halt die Kniespitze vorne. Und da hat halt, auch, muss man auch sagen, die Gerechtigkeit gesiegt. Und leider. Gegen uns zwar, aber es war so.
Aber ihr seid zufrieden, die Gerechtigkeitsfanatiker.
Ja, naja, aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der die Emotionen liebt. Aber ich bin dann nur gespannt, wie das ist, ob dann alle irgendwie warten, weil jetzt haben sie ja so ähnlich wie aus einem amerikanischen Sport kommend, haben die ja oft so Choreografien miteinander schon, die Sportler, wie sie jubeln. Ob sie die das aufheben und so warten, was rauskommt und dann ist auf einmal die Jubeltraube und dann geht wieder der Schiedsrichter 10 Minuten später hin und zeigt Geld fürs Leiberl ausziehen und dann wird 20 Minuten nachgespielt oder ich weiß nicht, wie sie das dann alles verzögern.
Ja, die können sich schon formieren für die Choreografie.
Ja, wahrscheinlich. eigentlich und warten so wie die Schauspieler eigentlich. Ne? Der Regisseur sagt ja, und dann geht er zack und jetzt jubeln. Und der Schiri war halt schon mit der Gelben, er weiß, jetzt zieht einer wieder das Level aus. Aber das ist weniger geworden, glaube ich, oder? Dass irgendwie dadurch diese exzessive Torjubel mit Verwarnungen dafür.
Naja, so wie du sagst, die wissen es meistens natürlich und wenn sie. Man ist dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn es sein könnte, dass man im Abseits gestanden ist.
Aber es ist auch so, wie der Christian sagt, die meisten wissen schon. Ja? Das ist eben, keine Frage, ne? Das spürt man schon.
Red Bull war jetzt neunmal in Folge Meister. Macht das die Liga langweilig oder finden die das in Ordnung? Also ihr zwei nicht, ihr seid ja auf meiner anderen Fraktion. Ich frage den neutral.
Sind wir nicht beim achten Mal?
Achtmal? Wie immer, es ist auf jeden Fall schon ein paar.
Nein, ich glaube, diesmal 2013
war Austria-Meister, das weiß ich, das weißt du
das
genau.
Das ist man noch
genau. Stimmt, ja.
Achtmal, du hast recht. Achtmal Meister.
Ja, ist ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Punkt, den wir uns auch genau anschauen. Die Homogenität eines Wettbewerbes ist das Wichtigste. Spannung, eben deswegen, es braucht zwei Mannschaften und man soll nicht wissen, wie es ausgeht. Sonst wird's fad. Das ist ja das Grundsatzthema und das ist kein national-österreichisches Thema, das ist ein Champions League-Thema, das ist ein Europa League-Thema, das ist in vielen anderen Ländern das Thema und genauso diese, da sind wir sehr schnell bei dem Thema Super League, Champions League, Geldverteilung, Solidarität. Was ist notwendig im Fußball? Und das geht von oben bis unten in allen Sportarten. Wir bei uns, auf der einen Seite Red Bull, wir brauchen nicht reden, das ist der einzige Club in Österreich, der ein dreistelliges Millionenbudget hat. Und wenn man dann weiß, wie es an der unteren Kante ausschaut, mit 6-7 Millionen, der Unterschied einfach massiv ist. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, wir wollen auch international erfolgreich sein und freuen uns dann über die Erfolge. Nicht nur Red Bull, Rapid, LASK,
wer auch immer Punkte jetzt kriegen alle.
Die Punkte kriegt. Im Ergebnis sind wir derzeit so, dass wir vom 2. bis zum 12. Platz sensationell sind jedes Jahr. Also das sind bei allen Statistiken, bis wann die Entscheidungen fallen. Nur die meiste Entscheidung ist halt leider eine eher einseitige geworden in den letzten Jahren. Werden wir aber mit den Mitteln, die wir bei uns haben, und ich glaube, man kann Red Bull nur gratulieren, wie sie arbeiten, gar nicht ändern können von dem, was eben erreicht wurde, sportlich und auch wirtschaftlich in Salzburg, weil wir mit den Mitteln wir schon sehr aus meiner Sicht solidarisch die zentralen Einnahmen verteilen. Wir versuchen natürlich noch mehr, wo kann man Ausgleich schaffen, auf jetzt wirtschaftlicher und infrastruktureller Ebene, dass der Bewerb überall gleich ist und quasi nicht jetzt schauen, dass der Oberste schlechter wird, sondern man soll schauen, dass die
unteren
raufrücken. Also das ist ja unser Hauptziel, quasi Erlössteigerung und da die Kluft kleiner machen und nicht von oben nach unten. Das ist unser Hauptziel.
Wie findet ihr diesen Modus mit verschiedenen Playoffs?
Naja, für die Austria hat es sich teuer rentiert, vielleicht. Sozusagen, nachdem er da im Schlussplayoff erfolgreicher war als das Jahr
gerade
zuvor.
Gerade noch aufgesprungen.
Sozusagen, ja, werden wir sehen. Aber prinzipiell für die Spannung, glaube ich, ist es schon ein belebendes Element, weil man irgendwie auch in der unteren Gruppe nicht das Gefühl hat, da geht es nur darum, ja.
Weil eben noch dieser eine Platz
versuchen nicht abzusteigen und den anderen ist blöd gesagt wurscht und die bereiten sich für den nächsten Herbst vor, mehr oder weniger. Ne?
Was sagst du? Faire Geschichte.
Fair. Fakt ist, es wird die Spannung in Bereichen aufrechterhalten, wo es eigentlich zu dem Zeitpunkt der Meisterschaft keine Spannung mehr zu erwarten ist. Nicht? Weil es war ja bis zum Schluss, glaube ich, der 7., 8., 9. durfte noch irgendwie im Blickfeld haben. Vielleicht schaffen wir doch den Zugang zu Europa. Und das wertet das Ganze schon auf. Ja? Ich möchte nur noch kurz zu Red Bull sagen. Natürlich nichts hinzuzufügen, Red Bull ist national momentan nicht angreifbar, aber man muss auch sagen, Red Bull hat auch dazu beigetragen, dass unsere Liga, die heimische Bundesliga, auch international jetzt viel ernster wahrgenommen wird, ja, weil auch ausländische, deutsche Sportorganisationen das so sehen, dass auch in Österreich ist so etwas möglich, dass man vorher vielleicht glaubt hat, in der Schweiz mit FC Basel, auch in Österreich ist so etwas möglich und ja, die anderen Vereine, glaube ich, sind bemüht, Jahr für Jahr die Lücke zu Salzburg zu schließen. Ist für die eine Herausforderung. Ich glaube, Rapid ist das der letztes Jahr ganz gut gelungen und so wie ich jetzt den Transfermarkt beobachtet habe, glaube ich, vielleicht kommen die wieder einen halben Schritt näher nächste Saison. Sturm Graz ist wieder da, LASK wird man sehen, ja, wie sich die positioniert. Natürlich auch die Austria darf man trotz allem nicht vergessen, mit ihren, trotz ihrer Schwierigkeiten, vielleicht können die auch ein bisschen verkürzen, die Distanz nach vorne. Also es tut sich schon was, auch sportlich da.
Also dass das einfach mal dieser Bewerb ist, um in dieses obere Playoff zu kommen. Wir haben auch ein Tippspiel gemacht bei der Nachspielzeit. Die Zuseher sollten die Finalpaarung tippen. Es geht immerhin um einen LG-Fernseher. Bis zum Achtelfinale konnte man den Europameister mailen. Und in der letzten Sendung am Montag, den 12., werden wir dann diesen Fernseher vergeben. Das heißt, wir werden wissen, wer den Fernseher bekommt. Ihr habt beide getippt. Wer wird bei euch Europameister?
Ja, bei mir wäre es Frankreich gewesen. Ich würde das Finale aus meiner Sicht sein. England, Italien und England wird in der Verlängerung gewinnen.
England wird gewinnen.
Ich glaube dasselbe, nur glaube ich, dass Italien gewinnt.
Ich glaube Italien, ja. Okay.
Das ist bei mir der emotionale Faktor.
Spieler Petri übrigens hat gesagt, wenn er Europameister wird, dann lässt er sich eine Glatze rasieren. Also, aber der ist erst 18, der macht noch. Da macht man oft dann weiter.
Kann er sich bei
jetzt
mir
lieber umgekehrt
wieder Christian beraten lassen?
Da haben wir nicht gesagt. Auch Europameister. Kann man in Kauf nehmen.
Wir beraten ihn.
Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage XXX Marcel eine Kurier-Fanbox gewonnen. Gratulation, Antwort D war richtig. Sascha Kalajdzic hat gegen Italien getroffen. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox haben wollen, dann raten Sie mit. Die heutige Frage lautet, wie viele Elfmeter wurden bisher bei der Euro 2020 gegeben? A2, B4, C11 oder D15? Die Antwort bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Quizfrage 25. Ihr könnt jetzt bitte noch unterschreiben auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Wir haben schon viele Unterschriften.
Von dem habe ich immer geträumt, dass ich
auf einem Trikot unterschreiben
darf.
Wir erfüllen Wünsche.
Nationalspieler.
Alle Gäste haben bis jetzt unterschrieben. Christian Ebenbauer, bitte sehr. Das wird dann irgendwann einmal einem guten Zweck zugutekommen, dieses Trikot. Geht es? Ich halte es so. Ja, ich danke euch beiden. Alexander Sedewi, viel Erfolg mit der später Alexander-Show, die hoffentlich wieder bald startet. Ja. Und dir einen guten Ligastart, Vorstand der Bundesliga, Christian Ebenbauer, und natürlich dir auch vielen Dank, dass du wieder viel dazu beigetragen hast, dass diese Nachspielzeit eine gute Sendung geworden ist. Danke, Kurt Gager. Ja, das war's, der Euro-Stammtisch des Kurier. Morgen kommt Fußball- und Skitrainer Matthias Berthold zu uns in der Nachspielzeit. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.